Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: mit der islamischen Theologin Hamideh Mohaghegi, die aus Teheran stammt, spreche ich über die Situation im Iran, über Kopftuchzwang und Selbstbestimmung und auch darüber, wie Solidarität mit den Unterdrückten aussehen könnte. Und außerdem besuchen wir Kaunas in Litauen, die europäische Kulturhauptstadt. Dort findet ein Festival statt, das an die einst blühende jüdische Kultur erinnert. Als 1979 im Iran Ayatollah Khomeini an die Macht kam, spürten die Frauen als Erste, was mit der islamischen Revolution gemeint sein könnte. Von da an galten religiös verkleidete Vorschriften, was eine Frau darf und vor allem was nicht, wie sie sich anzuziehen hat und wie nicht. Es gab seitdem einige Aufstände gegen diese Unterdrückung. Seit dem Tod von Mahsa Amini gibt es wieder Proteste, die bis jetzt andauern. Die junge Frau war am 13. September von der Sittenpolizei aufgegriffen worden, angeblich weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt trug. Und sie starb wenige Tage später. Die islamische Theologin Hamideh Mohaghegi, die Sie gleich hören werden, wurde in Teheran geboren und lebt seit 1977 in Deutschland. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Paderborn und sie engagiert sich im interreligiösen Dialog. Unter anderem gehört sie dem Rat der Religionen in Hannover an. Wir haben vorgestern miteinander über die Lage im Iran gesprochen und darüber, was das mit dem Islam zu tun hat. Leider über eine wackelige Handyverbindung. Die Tonqualität bitte ich also zu entschuldigen. Am besten Sie hören noch genauer hin als sonst. Hamideh Mohaghegi habe ich zuerst gefragt, mit welchen religiösen Vorgaben sie als Mädchen im Iran aufgewachsen ist.
Also ich bin in sehr streng religiöse Familie aufgewachsen und natürlich war dann auch in dieser Familie durch die religiöse strenge Regeln sehr, sehr streng. Aber ich bin ja auch in sehr gute und liebevolle Umgebung aufgewachsen, dass ich dann durchaus die Regeln manchmal störend fand, aber dadurch, dass ich mich wohlfühlte, dass ich als Frau, als Mädchen angenommen und auch geliebt wurde, da spürt man dann die Enge nicht so.
Könnten Sie einige Beispiele für diese strengen Regeln nennen?
Es ist schon allerdings so über 50 Jahre her, dass ich dann so als Mädchen nicht alleine rausgehen sollte. Meine Mutter war ja auch, dass ich gar keine Musik hören dürfte, dass ich mich dann jetzt nicht außerhalb der Familie mit anderen treffen dürfte. Das war aber ein normaler Zustand damals. Also da ist dadurch, dass dann die Familie groß ist, dann fällt es nicht so auf, dass man jetzt außerhalb der Familie keinen Kontakt haben dürfte. Dann natürlich auch die religiöse Regeln. Ich durfte nicht so rausgehen aus dem Haus, wie ich wollte. Das heißt, damals war Chador und Kopftuch auf jeden Fall war dann drin, dass ich dann tragen musste.
Und als Sie nach Deutschland kamen, war das für Sie eine Befreiung?
Ich würde das nicht so formulieren, weil ich das Land nicht verlassen habe, weil ich mich da unterdrückt fühlte, sondern weil ich geheiratet habe. Deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Ich habe ja auch weiterhin die Regeln, die ich dann mit 22, ich war ja 22, als ich nach Deutschland kam, durchaus auch mit meiner Religiosität, mit meiner Religion auseinandergesetzt habe. Das heißt, meine Kleidung, die ich auch im Iran damals getragen habe, habe ich auch weiterhin hinher getragen. Also das war für mich jetzt nicht der Grund, jetzt gehe ich raus und lege ich alles ab, sondern ich habe das ja auch danach bewusst nach diesen Regeln gelebt.
Wie war die Reaktion der Umgebung in Deutschland damals?
Also damals war es dann tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil ich ja auch als Iranerin aus dem Iran kam und war dann so für viele erstaunlich, dass ich dann jetzt die Freiheit hier habe, so lebe nach deren Verständnis, wie ich will, und trotzdem halte ich mich an die Regeln. Das war unverständlich für viele und vor allem auch viele Iranerinnen, die hier lebten. Sie könnten das absolut nicht verstehen, warum ich dann so weiterhin nach ihrem Verständnis so laufe, wie ich dann im Iran rumlaufe.
Also mit Kopfbedeckung zum Beispiel, mit Kopftuch.
Genau. Ich habe ja meine Kleidung und mein Kopftuch beibehalten bis heute, weil ich dann eben auch an diese Tradition mich gebunden fühle. Daher war es dann auch schwierig, damals wirklich zu erklären. Das Bild von Islam war dann tatsächlich sehr stark. Das ist eine Religion, die die Frauen unterdrückt. Und warum dann Frauen gibt, die dann sich nicht die Möglichkeit nehmen und auch sich befreien.
Aber die Freiheit besteht in der Wahlfreiheit.
Natürlich.
Wie blicken Sie auf Frauen, die sich die Kopftücher damals aus Protest vom Kopf gerissen haben, die Kopftücher verbrannt haben?
Ich habe Respekt für alle Menschen und auch für alle Frauen, wenn sie dann ihre Befreiung darin sehen, dass sie dann diese Kleidung ablegen, dann habe ich natürlich Respekt für sie. Ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt, wenn man sagt, Kopftuch oder diese Bekleidung als religiöse Pflicht sein sollte. Ich bin der Meinung, gerade deswegen darf keine weltliche Instanz dafür geben, die das kontrolliert. Das ist die religiöse Regeln, ob man die nachgeht oder nicht, liegt in Ermessen und Entscheidung jedes einzelnen Menschen. Auch gerade die Frauen, das ist jede Frau, die dann entscheiden kann, trage ich oder trage ich nicht. Und niemand hat das Recht, ihnen vorzuschreiben, wie sie das machen sollen. Denn die Frauen sagen, meine Befreiung liegt darin, diese Kleidung ablegen, habe ich höchsten Respekt dafür.
Warum ist das Kopftuch das Symbol für die eine wie für die andere Seite? Warum ist das Kopftuch so aufgeladen? Was sagt es eigentlich?
Kopftuch ist, das heißt, ich erweitere das als Kleidung, dass dann durchaus zwei Stellen im Koran gibt, wie man sich zu kleiden hat, sowohl die Männer als auch die Frauen. Das ist aber nicht so formuliert, dass man unbedingt verstehen muss, dass das jetzt eine religiöse Pflicht sein muss, weil ja absolut keine Sanktionen an diese beiden Stellen im Koran stehen, sondern die Begründung steht, damit die Frauen geschützt sind. Also das soll dann die Kleidung die Frauen schützen.
Ja, aber das ist doch heute auch die zentrale Frage. Vor was schützt das? Wenn ich es etwas simpel ausdrücke, dann bedeutet das doch, das unbedeckte Haar ist eine sexuelle Verführung des Mannes durch die Frau. Und wenn man das bedeckt, dann wird eben der Mann nicht verführt. Also da steckt doch ein bestimmtes Frauen- und aber auch ein bestimmtes Männerbild dahinter.
Genau, das ist dann so eine Interpretation, die leider sehr stark von Männern ausgeht. Und das ist ein Bild, was dann so die Männer von sich abgeben. Und das ist natürlich auch ein Frauenverständnis und Frauenbild, das sehr problematisch ist, weil dieses Bild die Frauen per se als sexuelles Objekt sehen. Und das sehe ich aber nicht aus der koranischen Darstellung, sondern aus dem, was dann die Menschen und auch natürlich sehr stark auch die Männer daraus gemacht haben. Und das ist dann so, die religiöse Regeln sind immer wieder im Laufe der Geschichte durchaus auch leider dafür gedient haben, dass man die Menschen manipuliert, dass man die Menschen mit falschen Vorstellungen und auch Ängste belegt, damit sie nicht frei entscheiden können. Und genauso ist es auch, wenn man solche Regeln hat, wie die Frauen sich anzuziehen haben. Das ist eine Sache, die Macht demonstriert, dass dann die Männer auch Frauen ausüben können. Und daher versuche ich dann differenziert verstehen, was dann tatsächlich diese Kleidung ist und ja, wer dann so eigentlich die Entscheidung trägt, ob man diese Kleidung trägt oder nicht.
Der aktuelle Anlass, weshalb wir jetzt miteinander über den Iran und über die Bedeutung des Kopftuchs sprechen, ist klar. Es ist der Tod von Mahsa Amini. Die junge Frau wurde in Teheran von der Sittenpolizei verhaftet, weil sie angeblich nicht züchtig genug gekleidet war. Und sie starb unter noch immer nicht näher geklärten Umständen, aber mutmaßlich eines gewaltsamen Todes. Wer ist diese Sittenpolizei?
Das ist, weiß man ja auch nicht ganz genau, wer sie dann sind und von wem sie dann ihren Auftrag haben. Es wird einfach so genannt. Ob das dann so wirklich organisiert ist und ob dann wirklich ihre Befehle von jemandem bekommen, das ist leider nicht ganz geklärt. Aber das sind auf jeden Fall meistens leider auch junge Männer, die sich berufen fühlen, dafür zu sorgen, dass angeblich die moralische Vorstellungen nach deren Verständnis islamische moralische Bestimmungen auch in der Gesellschaft eingehalten werden. Und das ist dann hochproblematisch, weil man kann wirklich nicht direkt jemanden dafür verantwortlich machen, außer diese jungen Männer oder auch Frauen. Das muss ich auch leider sagen, dass darunter auch Frauen gibt, die dann diese Bewegung auch unterstützen und auch sie sich berufen fühlen, dass sie dann eben diese Moralvorstellungen aufrechtzuhalten. Sie meinen leider, dass sie was Gutes tun und sie sehen nicht ihre Taten, die dann nicht in Ordnung sind.
Worin bestünde feministische Solidarität der Frauen oder der Menschen, müssen ja nicht allein Frauen sein, in Deutschland mit den Unterdrückten im Iran?
Also ich denke, dass es dann immer sehr schwierig ist, von außen etwas zu bewirken. Es ist klar, dass man dadurch, dass man diese Stimmen hörbar macht, ist eine Möglichkeit, damit auch die Welt davon in Kenntnis gesetzt wird. Aber ob man von außen tatsächlich in einem Land, die dann ganz andere kulturelle Verständnisse, ganz andere Geschichte hat, was bewirken kann, da bezweifle ich. Wichtig ist, dass man diese moralische, dass man diese ideelle Unterstützung gibt, dass man eben mit ihnen fühlt und dass man das nicht in Ordnung findet, dass die Frauen keine Selbstbestimmungsrecht haben und dass dann auch wirklich ihre Freiheitsschreie gehört werden. Aber groß dort vor Ort einwirken, da sehe ich die Möglichkeit nicht. Man muss einfach die Menschen in ihrem Umfeld unterstützen, damit sie auch mit ihren eigenen Möglichkeiten, die sie da sehen, in der Situation, in der sie seit über 40 Jahren leben, wie sie dann ihre eigene Verständnis von Freiheit auch durchsetzen können.
Von Mahsa Amini kursieren Fotos in den sozialen Netzwerken, die sie mit offenem Haar zeigen. Und diese Fotos sind ja innerhalb weniger Tage ikonische Bilder geworden. Wehende Haare als Zeichen der Freiheit. Ist es für Sie vorstellbar, als eine Frau, die Kopfbedeckung trägt, sich zu solidarisieren, diese Fotos selber weiter zu verbreiten?
Ich kann mir das vorstellen und Solidarität habe ich dafür. Aber dadurch, dass mein Kopftuch nie ein politisches Symbol war, sondern meine eigene persönliche Überzeugung und ich sehe auch, dass ich die Freiheit habe, mich dann dafür zu entscheiden, werde ich dann nur nicht zu drastischen Maßnahmen, weil ich wurde auch mal gefragt, ob ich bereit bin, mein Kopftuch ablegen als Zeichen der Solidarität. Nein, das tue ich nicht. Aber Solidarität in dem Sinne, dass ich höchsten Respekt habe davor und dass ich dann so Mahsa Amini wirklich sehr, sehr schlimm finde, dass dann so eine junge Frau so früh sterben müsste, weil sie angeblich sich nicht sittlich auf die Straße bewegt hat. Das bedauere ich sehr. Und ich hoffe, dass dann wirklich die Menschen ihre Freiheitswünsche und Wille durchsetzen können und dass dann diese Form von Unterdrückung der Frauen nicht mehr praktiziert wird.
Die ganz große Frage zum Schluss, auch an Sie als Theologin. Worin besteht eigentlich der Reiz, Frauen zu unterdrücken? Was ist da Ihre theologische Erkenntnis? Worum geht's da? Um Macht, um Wahrheit, um alles zusammen?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. An erster Stelle würde ich dann sagen, so wie ich auch meine, dass man durch die religiöse Regeln leider die Menschen manipulieren kann. Und in diese Manipulation, ihre Macht zu zeigen, haben dann die Männer Vorrang. Und die haben das immer wieder im Laufe der Geschichte gezeigt. Und das ist ein Teil davon, dass sie dann die Männer ihre Macht zeigen wollen. Andererseits ist es auch tatsächlich, ich möchte das nicht runterspielen, dass auch die religiöse Überzeugungen manchmal zu problematischen Ideologien werden. Und die Menschen, die dann zu diesen Ideologien neigen, dann meinen sie auch, dass es so sein muss, das ist die Wahrheit und zu dieser Wahrheit müssen alle Menschen finden. Und das ist hochproblematisch und das damit haben alle Religionen zu tun. Und das, denke ich, ist eine wirklich große Aufgabe für die religiösen Menschen, die Religionen davor zu schützen.
Und auch für die Theologie.
Auch für die Theologie, natürlich. Das wird ja alles leider auch theologisch begründet und theologisch jetzt für den Islam gesprochen. Es gibt natürlich Aussagen im Koran. Es gibt Überlieferungen, die in diese Richtung interpretiert werden können. Theologie muss immer im Diskurs bleiben. Theologie, theologische Grundlagen sind nicht etwas, das dann so vor 1400 Jahren war und abgeschlossen. Theologie ist eine lebendige Wissenschaft, die dann immer wieder angefragt werden muss und immer im Diskurs bleiben muss.
Sie habe höchsten Respekt vor den Protestierenden im Iran und sie behält ihr Kopftuch an. Das sagt Hamideh Mohaghegi, eine islamische Theologin, die unter anderem an der Universität Paderborn lehrt. Das litauische Kaunas war einmal ein Zentrum jüdischer Kultur. Es gab ein pulsierendes künstlerisches Leben. Vor dem Ersten Weltkrieg lebten dort mehr als 30.000 Jüdinnen und Juden. In ganz Litauen waren es über 200.000. Litwaks oder Litwaken werden sie genannt. Dem Einmarsch erst der deutschen Wehrmacht und dann der Roten Armee folgten Mord und Vertreibung. Heute gibt es nur noch wenige hundert Jüdinnen und Juden in Kaunas. Doch die Erinnerungen an die einst blühende jüdische Kulturszene der Stadt leben in der ganzen Welt fort, bei den Kindern und Kindeskindern der Litwaks. Zum Litvak Culture Forum, das gestern begonnen hat, reisen viele von ihnen nach Kaunas. Einer der Höhepunkte ist heute die Uraufführung einer Kaunas-Kantate. Alexander Budde hat mit den Künstlern und Künstlerinnen darüber gesprochen, woran man sich erinnert und woran nicht.
Eigentlich wollte er niemals in die Heimat seiner jüdischen Großeltern kommen, die einst aus Kaunas flohen. Dann aber schuf der südafrikanische Künstler William Kentridge Videos und Schwarz-Weiß-Zeichnungen für eine große Ausstellung. Darunter ist auch die Installation im Auditorium des Nationalen Kunstmuseums Chulionis. Kentridge lässt die Betrachtenden gleichsam aus dem Erdreich eines jüdischen Friedhofs heraus in eine afrikanische Landschaft blicken.
Der Besucher wird Teil der Installation. Es scheint, als wäre er begraben. Er schaut aus dem Wurzelwerk hinauf in den Himmel, durch die verwitterten Grabsteine hindurch zu den Bäumen. Und dazu die Musik. Diese Trostlieder zeugen von der Hoffnung, dass die Menschheit noch immer die Kraft dazu hat, sich selbst zu heilen.
In seinem Werk thematisiert Kentridge immer wieder die sehr subjektive Auswahl von Erinnerung, die allen Menschen zu eigen ist, erläutert Virginia Witkiene. Sie ist Kuratorin der Ausstellung That Which We Do Not Remember, also das, was wir nicht erinnern. Die 47-Jährige warb beharrlich um den Künstler. Erstmals hat sich der weltberühmte Litwake vor Ort mit den litauisch-jüdischen Wurzeln seiner Familie befasst. Vytkiene beklagt die kollektive Gedächtnislosigkeit in ihrer Heimatstadt Kaunas. In der Sowjetzeit waren die Verbrechen der totalitären Regime tabu. Und bis heute ist die Beschäftigung mit der eigenen Schuld, mit den Pogromen der Litauer an ihren jüdischen Nachbarn, bevor die Wehrmacht einmarschierte, alles andere als selbstverständlich.
My generation at school knew about Holocaust something like two sentences.
In der Schule lernten wir dürre Fakten zum Holocaust, aber wir erfuhren nichts darüber, dass 1939 jeder dritte Bewohner von Kaunas jüdischen Glaubens war. Das waren Menschen, die mit ihrem Verstand und ihrem Talent zu dem beitrugen, was die Stadt heute ausmacht. Unsere Großeltern haben uns nie davon erzählt, auch nicht von dem, was in den Wäldern ringsum geschah, von den Massengräbern.
Nur hier und da ein Gedenkstein, eine Tafel, ein Türschild künden vom einstigen Glanz des alten Kowno. So nannten die jüdischen Bürger im Großfürstentum Litauen ihre Stadt. Theater, Verlage, Orchester. In den Zwischenkriegsjahren entwickelte sich die provisorische Hauptstadt des unabhängigen Litauen zu einem bedeutenden Zentrum jüdischer Kultur. Auch in kleinen Städels auf dem Lande blühten jüdische Gemeinden. Europas Kulturhauptstadt Kaunas will die Erinnerung an ihre jüdischen Bürger wieder aufleben lassen. An Kreative wie den hebräischen Schriftsteller Abraham Mapu und Geistesgrößen wie die Anarchistin Emma Goldman. Doch auf dem Kulturforum der Litauen-Juden geht es auch um schmerzhafte Aufarbeitung. Litauer beteiligten sich als willige Helfer der Nazis am Holocaust. Einige bereicherten sich im Zuge der Enteignung und Arisierung. Vor dem Zweiten Weltkrieg zählte die jüdische Gemeinde in Kaunas rund 30.000 Menschen, heute nur wenige hundert. Ihr Vorsitzender Gerzas Schakas erhofft sich von den wiederkehrenden Kongressen die Unterstützung einflussreicher Verwandter in Deutschland, Israel und den USA. Die sei auch bitter nötig, sagt Schakas, denn bis heute sei der Umgang des politischen Litauens mit seiner Minderheit frostig.
Ich hoffe, dass noch mehr Menschen, die wegen all dieser Gräueltaten sehr skeptisch waren, nach Litauen zu kommen, ihre Meinung ändern und sich aktiver an unserem gemeinsamen Leben hier beteiligen. Ich sehe, dass sich die jüngere Generation hier für unsere Belange öffnet. Zugleich schrecken die Politiker vor unpopulären Entscheidungen zurück. Viele Litauer wollen die Schuld, die sie mit ihrer Kollaboration auf sich geladen haben, nicht annehmen. Militärführer wie Noreika und Krishtaponi organisierten Massaker an Juden, doch noch immer werden sie auf Denkmälern verehrt, als Freiheitshelden im Kampf gegen das Sowjetregime.
Kowno gibt es nur noch in Erzählungen, Gedichten, Liedern.
Durch ein Fenster nicht gegen Reus, gucken Kinder lachen Reus.
Bella Schirin lädt zu Kaffee und Kuchen. Geboren wurde sie 1946 in Kaunas. Ihre Eltern hatten die Konzentrationslager in Stutthof und Dachau überlebt. In den 70er Jahren wanderte die Familie nach Israel aus. Bella Schirin lebte in Tel Aviv, pendelte seit 2004 immer öfter zwischen Israel und Litauen, kehrte für immer zurück, aus Sehnsucht nach der Stadt ihrer Kindheit.
I like to be a bridge.
Ich habe erkannt, dass ich gern eine Brücke bin. Als ich nach Kaunas zurückkehrte, hatte ich einen Traum. Ich möchte ein lebendes Denkmal für all die Ermordeten errichten, wie sie lebten, was sie taten, wo ihre Kinder zur Schule gingen. Und genau das passiert gerade in der Kulturhauptstadt Kaunas.
Kunst als Zeugnis der Erinnerung. Anstelle eines Librettos setzt der südafrikanische Komponist Philip Miller in seiner Kaunas-Kantata auf fragmentarisch eingestreute Textzeilen, rezitiert von Bella Schirin. Das monumentale musikalisch-visuelle Werk mit Gesangssolisten aus Südafrika, litauischen Chören und Klezmer aus Polen ist eine Hommage an das multireligiöse Kaunas und zugleich der Schlussakkord des europäischen Kulturhauptstadtjahres.
Ein ein lebendiges Denkmal für all die Ermordeten. Alexander Budde berichtete über das Litvak Culture Forum in Kaunas. Und auch am Tag der Deutschen Einheit am Montag gibt es eine Tag-für-Tag-Sendung und zwar schon um 8.35 Uhr, also eine Stunde früher als gewohnt und zum Ausgleich 10 Minuten kürzer als sonst. Dann spreche ich mit dem Schriftsteller und Juristen Georg M. Oswald über das Grundgesetz als heilige Schrift der Demokratie. So viel sei ihm schon verraten, er wird mir widersprechen. Ich bin Christiane Florin, danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur, jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.